Herzlichen Dank für eure Einladung heute Abend. Jeder gute Vortrag fängt mit Vorbemerkungen an. Da zeigt man immer, man hat irgendwie nicht alles untergekriegt in den Punkten, die man sonst hatte. Deswegen gibt es auch bei mir Vorbemerkungen, die gehen so. Christen kommen, das kann man beobachten, seit vielen Jahrzehnten in dieser Frage, die wir heute Abend bedenken, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also, Frauen in Leitungsverantwortung aus biblischer Sicht, das ist ein Thema, was, wie gesagt, seit vielen Jahrzehnten nicht einheitlich beantwortet wird, und zwar unter jeweils ernstem Bibellesen. So. Also dementsprechend gibt es Gemeinden, in denen Frauen lehren und leiten. Es gibt Gemeinden, in denen sie weder das eine noch das andere tun. Es gibt Gemeinden, in denen Frauen lehren, aber nicht leiten. Es gibt auch solche, in denen Frauen leiten, aber nicht lehren. So. Manche Gemeinden unterscheiden Predigtdienst von einer eher systematischen Letztverantwortung für die Lehre. Andere unterscheiden die Personengruppen, denen die Lehre dann gilt, also Kinder, Frauen, Gesamtgemeinde. Und all das sind Versuche, mit dem biblischen Befund, sage ich mal, mit den biblischen Aussagen zum Thema, ihnen gerecht zu werden und verantwortliche Schlüsse daraus zu ziehen. Diese Vielfalt hat sich daraus ergeben in Gemeinden, denen die Bibel durchweg wichtig ist und die ihr Gemeindeleben darauf gründen. Das ist mal die erste Vorbemerkung. So, genau das ist dann allerdings auch die strittige Frage, wenn man über die Bibelstellen, auf die sie sich gründen, ins Gespräch kommt, nämlich welche Bibelstellen denn zum Thema sprechen und welche nicht. Und die Ursache für dieses gemischte Bild liegt daran, dass die Bibel schlichtweg nicht thematisch aufgebaut ist. Also sie bietet uns ja nicht für jede Frage, die wir so haben, ein eigenes Kapitel, sagt, ne, das ist die Frage, das ist die Antwort dazu, sondern die Bibel erzählt ganz viel, erzählt zum Teil Geschichten, erzählt natürlich auch Predigten, enthält Lehrstücke, enthält Briefe, also viele Dinge, die direkt aus dem Leben stammen und jetzt nicht einer speziellen Frage zugeordnet werden können. Deswegen ist es eine der Herausforderungen, erstmal zu gucken, also welche Stellen sagen denn etwas zum Thema, das uns interessiert. So. Das ist aber übrigens auch wieder die große Stärke der Heiligen Schrift, dass sie nicht so vorgeht, ja, Frage-Antwort, wie ein kleines Gesetzbuch oder ein großes wäre es dann in dem Fall. Sie regelt nicht jede Ordnungsfrage, sondern sie verkündigt und greift viele Dinge auf. Aus vielen Lebenslagen, auch zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedensten Menschen aufgeschrieben. Und so ist sie relevant. So ist sie relevant für alle Gesellschaftsformen zu allen Zeiten, die wir kennen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dass die Bibel also durch die Jahrhunderte, in denen wir uns jetzt schon auf sie verlassen, in allen Teilen der Welt, wohin sie kommt, und es sind leider noch nicht alle Teile, noch nicht ganz alle Sprachen können eine Bibel in ihrer Sprache, nicht alle Menschen aller Sprachen können eine Bibel lesen bisher, obwohl die Wycliffe-Übersetzer und viele da ganz eifrig sind. Ja, aber überall, wo die Bibel hinkommt, ist sie relevant, egal wie die Gesellschaftsform aussieht. Das ist ja also eigentlich schon ein Wunder für sich. So, das gehört jetzt, also ich fange an zu schwärmen, obwohl wir wollen ja erstmal noch hier so ein bisschen uns umgucken. Also, ich will versuchen, euch heute Abend die relevanten Bibelstellen zu zeigen, anzusprechen und auch die unterschiedlichen Sichtweisen dazu darzustellen, und anschließend reden wir drüber. So viel mal zu den Vorbemerkungen. Jetzt gibt es noch eine Extrarunde, nämlich einen Blick auf die römisch-hellenistische Welt, auf die frühjüdische Welt, in der wir uns befinden, in der Jesus gelebt hat, in der die biblischen Schriften entstanden sind, weil die Umwelt, in der das alles passiert, natürlich auch eine Rolle spielt. Also biblische Geschichte ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Und es gibt natürlich Wechselwirkungen auch mit der Umwelt. Allein die Tatsache, dass Judäa und Galiläa von Römern besetzt war, noch bevor Jesus geboren wurde und eine brutale Herrschaft ausgeübt wurde, zeigt ja schon, man kann das fast nicht losgelöst voneinander betrachten. Also ein paar Gedanken zur Umwelt des frühen Christentums. In erster Linie natürlich zu dieser Frage. Ne? Also wie ist denn die gesellschaftliche Stellung der Frau damals gewesen? In erster Linie, klar, kümmern wir uns gleich um den biblischen Befund. So hattet ihr es euch ja auch gewünscht. Aber ein paar Bemerkungen sind, glaube ich, gut, um das Ganze einzuordnen. Also, in der damaligen Welt, in einer normalen Familie, war die Frau zuständig für Haus und Hof und für die Kinder. So, das klingt in unseren Ohren so ein bisschen altbacken oder so. Das war damals völlig normal. Das war auch eine echte Aufgabe. Also je nachdem, wie groß Haus und Hof waren und wie viele Kinder und eventuell auch noch sonstige Familienmitglieder und vielleicht auch noch Personal da lebte, das war ein echter kleiner Betrieb. So, aber es war auch klar, in aller Regel war die Frau der Familie, die leitende Frau der Familie, hätte ich fast gesagt, zuständig dafür, für diesen Bereich des Lebens. Und damit war auch weder Zeit noch Gelegenheit für viel anderes. Allgemein galt in der Antike, die Frau, so habe ich es hier auch mal aufgeschrieben, ist das Eigentum des Mannes. Das ist auch in alttestamentlicher Sicht so. Und jetzt sind wir bei der römisch-hellenistischen Umwelt, hatte auch kein Recht auf Bildung. So, das wurde nicht für nötig befunden, weil man auch sagte, also Frauen haben prinzipiell eine schwächere Verstandeskraft, eine schwächere Urteilskraft. Die weibliche Natur ist insgesamt zu schwach, ein Geheimnis zu bewahren. So. Also körperlich und geistig das schwache Geschlecht. Das war im Grunde Common Sense, also in der Umwelt Israels damals. Im römisch geprägten Umfeld, also es war so, wenn man es nochmal speziell anguckt, wie war es in der römischen Welt, da war das etwas leicht verschoben. Es gab ein etwas höheres öffentliches Ansehen, etwas mehr Freiheiten für Frauen, auch bessere Bildungschancen. Trotzdem keine Teilnahme an Volksversammlungen. Auch vor Gericht mussten sich Frauen von einem männlichen Verwandten vertreten lassen. Natürlich gab es immer auch Ausnahmen, die bestätigen die Regel. Also es gab natürlich auch mal hier und da Frauen in politischen Ämtern oder in angesehenen Stellungen, aber eigentlich nur, wenn dann die Person auch einer besonders angesehenen Familie entstammte. Die ganz große Mehrheit der Frauen in der Antike führten ein stilles Leben unter der Vormundschaft ihrer Männer. So, das mal zur Umwelt, zum Kontext, in dem sich die biblischen Dinge bewegen. Im Judentum, das muss man sagen, im frühen Judentum, das ist also die Zeit jüdischer Geschichte, in der Jesus gelebt hat. Im frühen Judentum gab es gegenüber diesen antiken Ansichten in der Umwelt noch einmal eine Abwertung der Frau. Also es gab eine stark frauenfeindliche Geisteswelt, geprägt von der Sündenfallgeschichte. Das wurde stark herangezogen. Josephus, jüdischer Geschichtsschreiber, relativ bekannter Mann, der lehrte also, die Frau ist geringer als der Mann in jeder Hinsicht. Daher soll sie denn gehorchen, nicht zum Mutwillen, sondern damit sie beherrscht werde. Also es wurde positiv gesehen. Da hilft man also mit. Gott hat nämlich dem Manne die Macht verliehen. So, das war Josephus. Frauen wurden nicht in der Tora unterrichtet. Nur in wenigen Ausnahmefällen waren sie als Zeuginnen vor Gericht zugelassen. Deswegen ist das so eine interessante Geschichte mit der Auferstehung, also der Auferstehungsmorgen, wo dann quasi die Frauen am Grab beauftragt werden, die Botschaft des Auferstandenen zu verkündigen. Das war eigentlich in der damaligen Welt kaum vorstellbar, dass sie als Zeugen für irgendwas aussagen konnten. So. Also kein Torahunterricht, nur in wenigen Ausnahmefällen Zeuginnen vor Gericht. Rabbi Jehuda, auch ein bekannter Mann damals, forderte fromme Juden dazu auf, Gott täglich zu loben, dass sie nicht als Heide oder als Frau geschaffen wurden. So, das ist in etwa das Klima, in dem sich die Frage damals bewegte. Jetzt aber, also, wir gehen rein, falls es weitergeht. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, jetzt. Die Rolle der Frau im Neuen Testament. Die Rolle der Frau im Neuen Testament ist auf dem Hintergrund dieser Beobachtung geradezu revolutionär, weil das Neue Testament ganz klar sagt, das Heil gilt Frauen und Männern in absolut gleicher Weise. Gibt es keinen Unterschied. Jesus akzeptiert Schülerinnen in seinem Kreis. Einige Frauen gehören sogar zum engeren Kreis, nicht zum engsten Kreis, also nicht zum Kreis der 12 Apostel, klar. Aber sie sind Förderer, sie sind Wegbegleiterinnen Jesu. Frauen und Männer werden konsequent gleichwertig angesprochen und angesehen. Es gibt nicht eine diskriminierende Äußerung im ganzen Neuen Testament, so à la Rabbi Yehuda, findet sich nirgends. Was bemerkenswert ist, im ersten Petrusbrief gibt es eine Stelle, wo Frauen als das schwächere Geschlecht bezeichnet werden. Das ist aber an der Stelle rein körperlich verstanden. Also nicht mit den anderen Aspekten, die ansonsten so gedacht und gelehrt wurden. So, das alles entscheidet noch nicht die Frage nach der Leitungsverantwortung, zeigt aber, dass die Sicht des Neuen Testaments auf Frauen nicht dem entsprach, was man ansonsten kannte in der Zeit. Also weder dem, was in der römisch-hellenistischen Welt galt und schon gar nicht dem, was in der jüdischen Umwelt galt. Paulus und die anderen, die trauen sich was. Also Paulus schreibt ja im Epheserbrief sogar den Satz fürs Private, ja, ordnet euch einander unter. Epheser 5. Also das ist schon, das wäre schon durchgefallen eigentlich überall anders, würde ich mal sagen. Das war nicht das, was man normalerweise von Gelehrten zu hören bekam. So, die trauen sich was. Aber jetzt müssen wir natürlich nach der Frage der Lehre und der Leitungsverantwortung fragen. Und das wird jetzt ein bisschen ein Ritt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege das so ganz ordentlich dargestellt. Denn im Grunde sind das jetzt zwei Vorträge in einem. Ja, weil ich versuchen werde, immer die jeweilige Sicht auch auf diese Bibelstellen darzustellen. Ja, also wie Personen, die sagen, daraus ergibt sich für mich ein Lehr- und Leitungsverbot, auf diese Bibelstellen schauen. Und wie die auf die Bibelstellen schauen, die sagen, ich erkenne darin kein Lehr- und Leitungsverbot für Frauen. So, und das versuche ich parallel darzustellen. Ich habe das auch ein bisschen farblich dann jeweils markiert, damit man nicht durcheinander kommt. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt gut durch. Also, ich weiß nicht, wo muss ich hinklicken? Hier oben oder da? Ach, da hinten. Das mache ich ganz falsch die ganze Zeit. Jawohl. So, jetzt schauen wir erstmal auf allgemeine Mitarbeit von Frauen im Neuen Testament. Das sind alles Dinge, über die im Grunde Konsens besteht. Also das ist in dem Sinne jetzt kein Diskussionspunkt. Aber der Vollständigkeit halber gehört das dazu. Darin sind sich alle einig. Gemessen an der sonstigen gesellschaftlichen Stellung waren Frauen in Gemeinden wertgeschätzte und wichtige Mitarbeiterinnen. Die Gemeinden folgten darin schlichtweg dem, was sie bei Jesus gesehen hatten, nämlich Frauen als gleichwertige Nachfolgerinnen ernst zu nehmen. Und da gibt es ein paar herausragende Beispiele, die habe ich euch hier vorne auch mal gleich aufgeschrieben. Also beispielsweise in Philipper 4, Vers 2 werden uns die Evangelistinnen Evodia und Syntyche vorgestellt. Sie haben mit Paulus für das Evangelium gekämpft, heißt es. Das hat natürlich mit Worten stattgefunden und nicht mit Axt und Schwert, wie man sich unschwer vorstellen kann. Also kann man schließen, die haben das Evangelium irgendwie weitergegeben. So. Dann die prophetisch begabten Töchter des Philippus, Apostelgeschichte 21, Vers 9. Prophetie wird im Neuen Testament nicht nur als die Ansage künftiger Ereignisse verstanden, sondern als wegweisendes Wort zur Lage. Das heißt also, diese Form der Verkündigung, ein Wort zur Lage zu sprechen, das gab es also schon bei den prophetisch begabten Töchtern des Philippus, Apostelgeschichte. Wir sehen, Frauen beteiligen sich am Gebet, 1. Korinther 11, an der Unterweisung, an der Familienfürsorge, an der Seelsorge. Alles keine Frage. Im Gottesdienst brachten sie sich im Gebet ein, lesen wir im Korintherbrief, hatte ich eben schon erwähnt, und in der prophetischen Rede. Wie gesagt, dabei ist zu bedenken, dass es sich dabei um ein predigtähnliches Format handelt. Ein Viertel der von Paulus genannten Mitarbeitern, namentlich genannten Mitarbeitern, waren Frauen. Also ihr merkt, es gibt eine spürbare Aufwertung der Frau und eine Aufweichung der Geschlechterrollen gemessen an dem, was ansonsten in der Zeit gelehrt und gelebt wurde. Darüber besteht auch weitestgehend Konsens. So, jetzt haben wir uns ein bisschen aufgewärmt. Jetzt können wir uns dann auch an die Stellen machen, wo der Konsens etwas verloren geht. Drei Frauen, bei denen genau das die Frage ist, inwieweit sie Lehr- und Leitungsverantwortung hatten oder nicht. Ich stelle euch vor, Phöbe, die ist euch schon mal begegnet, Diakonin in Kenchrea, wird in Römer 16,1 erwähnt. Jetzt lässt es sich nun leider nicht mehr genau rekonstruieren, was die Aufgaben von Diakonen im Einzelnen waren. So, die Apostelgeschichte ist da natürlich ein prominentes Beispiel. Apostelgeschichte 6 hilft uns aber nicht endgültig weiter, weil es da sich mehr um Almosenpflege handelte. Das war damals ein bekanntes Amt und eine bekannte Tätigkeit. Das deckt noch nicht all das ab, was ansonsten im Neuen Testament unter dem Amt der Diakonie zu verstehen ist. So, jetzt kann man die Dinge unterschiedlich fassen. Wer eher sagt, ja, da haben wir doch ein Beispiel für eine leitende Tätigkeit, der zitiert gerne Philipper 1, Vers 1. Da schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Philippi und nennt als die Adressaten die Heiligen in Philippi, also die gläubigen Jesus-Nachfolger, die Christen in Philippi, mit den Vorstehern und Diakonen. So lautet die Anrede. Und das könnte darauf schließen lassen, dass Vorsteher und Diakone gemeinsam die Leitung der Gemeinde bildeten in Philippi. Zumal es im ersten Timotheusbrief, dem wir uns nachher noch zuwenden, einen ähnlichen Anforderungskatalog gibt, was die Lebensgestaltung und auch die Tugendhaftigkeit gibt von Diakonen wie den von Ältesten. Ich sage nicht gleich, aber ähnlich. So. Wer sagt, das ist kein Beleg für eine Leitungstätigkeit von Frauen im Neuen Testament. Der würde sagen, das Diakonenamt hat aber nichts mit Lehre und Leitung zu tun. Ja, denn genau diese Anforderung, geschickt zu sein im Lehren, fehlt bei der Qualifikation der Diakone im ersten Timotheusbrief. So, das spricht allerdings dann noch nicht gegen eine Leitungsfunktion, aber das würde dann gegen eine Lehrfunktion sprechen. Pro und Contra. Das war Phöbe. Priska, eine Mitarbeiterin, nennt Paulus sie, Römer 16, Verse 3 bis 5. Der gleiche Begriff wie bei Markus, Timotheus, Titus, genauso bezeichnet er auch Priska. Und unter Mitarbeit sind da jetzt keine Hilfsdienste zu verstehen, sondern verantwortliche Mitarbeiterschaft. Das schließt auch missionarische Wortverkündigung ein, wie man an den anderen Personen sehen kann. So, wahrscheinlich ließ Paulus die Priska in Ephesus zurück, um die Gemeinde dort zu betreuen, die zum Glauben gekommen waren, zu betreuen und zu versorgen. Priska war verheiratet mit ihrem Mann Aquila und es heißt von ihr, dass sie zusammen mit Aquila den Apollos lehrte, den Weg des Herrn noch genauer zu verstehen. Apostelgeschichte 18, Vers 26. In ihrem Haus traf sich eine Hausgemeinde, 1. Korinther 16, 19, die sie zusammen mit ihrem Mann leitete. Meistens wird Priska vor ihrem Mann genannt. So, das wiederum würde man anführen, wenn man sagt, naja, die Priska ist doch ein Beispiel quasi für eine verantwortliche Tätigkeit, eine Leitungstätigkeit im damaligen Gemeindeaufbau. Dagegen kann man sagen, naja, die Priska tritt aber auch immer zusammen mit ihrem Mann auf und nicht allein, auch nicht letztverantwortlich, sondern immer in der Kombi, ja, starkes Team. Und sie hatte mit einer Hausgemeinde auch nur eine begrenzte Verantwortung, eben für eine Hausgemeinde, ja, und nicht für eine Gesamtgemeinde. Also, verschiedene Ansichten zu Priska. Dann die Junia, oder sollte ich sagen Junias, wird in Römer 16, Vers 7 als Apostel bezeichnet. Und die spannende Frage dabei, also Apostel ist jetzt natürlich eine Nummer, ne? Das muss man schon auch sagen. Wir sind jetzt nicht mehr auf der Diakonenebene oder der verantwortlichen Mitarbeiterschaft. Wenn jetzt da eine Frau Apostel wäre, so So, dann müsste man schon sagen, also das wäre jetzt schon echt, also das ohne Leitungsverantwortung zu denken, wäre auch schwierig. Ja. Da gibt's unterschiedliche Ansichten dazu. Ist das ein Mann oder eine Frau? Das Knifflige ist, der griechische Name unterscheidet sich im Akkusativ und er steht da im Akkusativ nur durch den Akzent. Also ein kleinstmöglicher Strich über dem Namen. So, und wer sagt, nee, das ist mir nicht Beleg genug dafür, dass es damals verantwortliche Lehr- und Leitungstätigkeit bei Frauen gab, der sagt, das ist eine grammatikalische Unsicherheit. Und darauf kann man nun nicht eine ganze Lehre aufbauen. Die andere Position dazu wäre, zu sagen, aus dieser Zeit ist aber auch nur der Frauenname überhaupt belegt. Es gab schlichtweg, in dieser Zeit gibt es keine schriftlichen Zeugnisse für einen Junias. Also alle alten Handschriften, die einen Akzent haben, haben auch den weiblichen. Und Johannes Chrysostomos, der war letzte Woche nicht mehr hier, weil der im 4. Jahrhundert gelebt hat, einer der Kirchenväter, der hat wörtlich gesagt, geschrieben, wie groß muss doch die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden wurde. Also zumindest im 4. Jahrhundert hatte Johannes Chrysostomos, um es nicht illegitim auszuweiten, aber er ging davon aus, das war eine Junia. So, das sind jetzt mal die Aufzählungen der konkreten Personen, die zur Diskussion stehen. Ja, ich würde dann weitermachen mit Bibelstellen, die allgemein etwas über die Funktion von Frauen in der Gemeinde sagen. Aber das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo man gut noch mal kurz innehalten könnte, wenn ihr sagt, das habe ich nicht ganz mitgekriegt oder weiß ich nicht, da habe ich eine Rückfrage dazu, dann gerne. Dann machen wir hier einen kurzen Einschnitt, weil das war jetzt auch schon ein bisschen Material. Ihr könnt es euch aber auch gerne noch aufsparen für später. Erstmal nicht, wie es scheint. Dann mache ich erstmal weiter und liefere euch weiteren gedanklichen Stoff. Also, darüber. Zwei Bibelstellen mit einer Frage. Handelt es sich dabei um eine Dienstbeschränkung für Frauen oder nicht? Ihr seht schon in den Klammern, es gibt keine einheitliche Meinung dazu. Die erste dieser Bibelstellen ist 1. Korinther 14, 34. Paulus schreibt, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. So. Ein bisschen kompliziert ist dabei, dass drei Kapitel vorher in 1. Korinther 11 die Frauen aufgefordert werden, beim Gebet den Kopf zu bedecken in der Gemeinde. Was diesen Satz schon mal grundlegend relativiert, weil natürlich, da reden sie ja offensichtlich auch gewollt, da ist mehr die Kopfbedeckung das Thema. So, und hier ist die Frage, also in welcher Form könnte das ein absolutes Schweigegebot sein in der Gemeinde? Sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen? So. Wer sagt, es gibt im Neuen Testament eine Diensteinschränkung für Frauen, würde an dieser Stelle eventuell formulieren, also ich sage es immer ein bisschen vorsichtig, weil man kann ja nie alle über einen Kamm scheren. Ne? Der eine sagt es ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Ich versuche ein bisschen eine Schneise zu schlagen. Also man könnte argumentieren und sagen, es handelt sich hierbei nicht um einen Gottesdienst, sondern um eine Gemeindeversammlung mit Entscheidungscharakter. Da müsste man jetzt das Kapitel 14 insgesamt anschauen, für wie plausibel man das hält. Aber das wäre eine Lösung für die 1. Korinther 11 Problematik, zu sagen, in einem Gottesdienst haben Frauen natürlich auch Wortbeiträge gegeben, aber eben nicht in der Gemeindeversammlung. Also ähnlich der Situation in der römisch-hellenistischen Umwelt, wo Frauen keine Stimme in der Volksversammlung hatten, ja, dem angelehnt. So, damit hätte man keine Spannung dann mehr zu Kapitel 11 und könnte sagen, das ist ein Gottesdienst. Hier geht es um Entscheidungen in der Gemeindeversammlung. So, Man müsste allerdings dann tatsächlich konsequenterweise an einem Schweigegebot für Gemeindeversammlungen festhalten. Das müsste man dann in Erwägung ziehen. Wer sagt, es gibt hier keine Diensteinschränkung für Frauen, der würde argumentieren, es handelt sich sehr wohl um eine gottesdienstliche Zusammenkunft, sieht man auch an dem Ganzen, was drumherum so gesagt wird, an Wortbeiträgen, was alle so beitragen können und so. Es gibt schlichtweg im Neuen Testament keine Unterscheidung von gottesdienstlicher und beratender Zusammenkunft, haben wir nicht. Und da Paulus in 1. Korinther 11 anordnet, die Frau solle sich das Haupt bedecken, wenn sie betet oder prophetisch redet, kann das also mit dem absoluten Schweigegebot nicht hinhauen. Sehr wahrscheinlich ging es um was anderes, nämlich um ein eher störendes Dazwischenreden. Würde eventuell zum Kontext passen, ja, da geht es auch um solche Phänomene, also dass da ungeordnete Zungenrede geschieht, dass Sachen dann prophetisch gesagt oder dass sie dann nicht ausgelegt werden und dass Paulus insgesamt ein bisschen für Ordnung sorgt im korinthischen Gottesdienst. Und das hätte dann eben auch, wäre eine Facette davon. Denn vor allen Dingen waren jüdische Gemeindemitglieder nicht daran gewöhnt, dass überhaupt Frauen im Gottesdienst reden zu hören. Das hatten wir ja eben schon. Das kam also in der jüdischen Synagoge sowieso nicht vor. Also es handelt sich schlichtweg um eine Ordnungsfrage, um den Gemeindefrieden zu bewahren und nicht um eine grundsätzliche Dienstbeschränkung. Wie auch immer, was man sicher sagen kann, ganz neutral, oder zumindest wäre das meine Position, es geht hier jedenfalls nicht explizit um Lehr- und Leitungstätigkeiten, sondern um etwas anderes. Okay, so, Zettel weg, nächster Zettel her. Ach so, das habe ich hier nochmal aufgeschrieben, genau. Also die eine Position zu sagen, nein, kein absolutes Schweigegebot, aber in Gremien mit Entscheidungskompetenz. Und auch die anderen würden sagen, nein, kein absolutes Schweigegebot, nur wenn es stört. So, ist etwas verkürzt dargestellt. Also dass jemand sagt, Frauen sollten überhaupt nicht reden, sobald ein gemeindlicher Kontext da ist, das findet sich, glaube ich, also nicht flächendeckend, sagen wir mal. Das wären eher die zwei Richtungen. Okay, so, dann gehen wir zur nächsten Stelle. Und ich kündige mal an, jetzt wird es auch spannend. Falls ihr es bisher noch nicht spannend fandet, jetzt wird es auf jeden Fall. Denn das ist nun die Stelle, die ausdrücklich zu unserer Fragestellung was sagt. Also quasi die Kardinalstelle, um die es geht. Bisher haben wir versucht, uns insgesamt so ein recht umfassendes Bild zu machen. Und das wird jetzt dann nochmal explizit hier behandelt. 1. Timotheus 8. 2, 8 bis 15. So, und weil das so wichtig ist, lese ich das auch mal vor. Vielleicht habt ihr auch eure Bibeln dabei und möchtet das mitlesen. 1. Timotheus 2, ab Vers 8. Da schreibt der Paulus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. So, das waren die Verse 8 bis 15. Die Grundfrage in diesem ganzen Abschnitt lautet, handelt es sich dabei um eine situationsbezogene Anweisung des Paulus für die Gemeinde in Ephesus? Denn Timotheus war zuständig in Ephesus, der Brief ging nach Ephesus. Oder um eine grundsätzliche, immer gültige Aussage und Anweisung? Das ist die Frage. Also hat es was mit der konkreten Situation in Ephesus zu tun, was Paulus veranlasst hat zu sagen, da gilt das hier. Oder muss man sagen, da schreibt Paulus was nieder, was immer gilt, was schon vorher galt und was auch uns noch gilt und auch nach uns noch gelten wird, weil es eine grundsätzliche Anordnung der Schrift und am Ende Gottes ist. Das ist die spannende Frage dabei. Darum drehen sich die meisten Diskussionen. Vor allem geht es dabei um zwei Kontroversen. Die eine Frage, also wenn man denn sagt, es hat eine situationsbezogene Auslegung stattzufinden, es gibt einen Hintergrund dafür, der speziell ist, dann muss man fragen, ja, gab es denn in Ephesus einen schädlichen Einfluss von Irrlehrern, vor allem auf Frauen, die dann ihrerseits vielleicht die Gemeinde wieder in Unruhe brachten, und bezieht sich Paulus darauf? Ja, denn wenn man sagt, das ist situationsbezogen, müsste natürlich irgendwo ein Anhaltspunkt dafür sein, wie die Situation war. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, kann man von diesen Versen auf eine Schöpfungsordnung schließen? Also ich sag mal etwas aus vor unserer Zeit, ja, was grundsätzlich angelegt ist und eine Dienstbeschränkung für Frauen enthält und von vornherein vorgibt. Das sind die zwei großen Fragen und damit werden wir uns jetzt mal beschäftigen. Also, erstmal das eine, die Rolle der Irrlehrer in Ephesus. Ja, das ist die linke Frage, gab es in der Gemeinde so eine Art feministische Theologie? Ja, gab es da eine Tendenz, der Paulus bewusst entgegenwirken wollte, aus der man sagen könnte, ja, unter diesen Voraussetzungen, klar, ne, unter diesen Voraussetzungen stimmt das und gilt das auch oder lässt sich das nicht zeigen? Also, die Rolle der Irrlehrer in Ephesus. Ach, da kommen wir schon in die Bewertung. Gab es Irrlehrerinnen in der Gemeinde von Ephesus? Gab es Irrlehrerinnen, die lehrten, dass die Frau dem Mann überlegen ist? Also gab es quasi feministische Theologie, die die Gemeinde in Unruhe brachte und auch in Verruf brachte? Das ist die Frage. So, und dann gibt es wiederum, ich unterscheide wieder, die sagen, nein, das gab es nicht, das lässt sich nicht finden. Und das sind die Argumente, die ihr da vorne seht. Ephesus war ja bekannt für einen sehr ausgeprägten Tempelkult. Ja, in Ephesus wurde die Artemis verehrt, da kann man eine Episode in der Apostelgeschichte dazu lesen. So, und da ist jetzt die Frage, was hatte das für Auswirkungen auf die Gemeinde? Wer sagt, das hatte keine Auswirkungen, der argumentiert so und sagt, in der Stadt Ephesus gab es keine weibliche Überlegenheitslehre oder Überlegenheitsgefühle in religiösen Angelegenheiten, wie die Befürworter der These behaupten. Ja, also sie spielten zwar in der Artemis-Verehrung eine wichtige Rolle, also Frauen, aber verwaltet wurden alle religiösen Angelegenheiten von den römischen und städtischen Autoritäten, allesamt Männer. Also es gab kein feministisches Ephesus, wird gesagt, das auf die Gemeinde durchschlagen konnte. Erstes Argument. Zweites Argument, dass es in der Gemeinde in Ephesus Irrlehre gab, daran besteht kein Zweifel. Allerdings sind alle Irrlehrer, die namentlich genannt werden, Männer. Drittes Argument. Im mittleren Teil des ersten Timotheusbriefs geht es durchweg um grundsätzliche Themen, um das Gebet der Gemeinde, um christologische Aussagen. Übrigens, christologische Aussagen über das Apostelamt, über Verhalten im Gottesdienst. Nichts davon ist situationsbezogen, also warum das? Das sind drei der schlagenden Argumente, die sagen, ja, da handelt es sich um eine Dienstbeschränkung für Frauen grundsätzlicher Art, deswegen rot, ihr habt das schon gemerkt, die Ampel steht auf rot. So, bei denen, wo die Ampel auf grün steht, die argumentieren so und sagen, der ganze Timotheusbrief wurde zu einem bestimmten Anlass geschrieben und nicht einfach so. Also er ist kein Lehrschreiben mit einem fiktiven Adressaten, sondern mit einem konkreten, nämlich der Gemeinde in Ephesus, genau zu der Zeit, als Timotheus da war. So, und Paulus sagt ja ausdrücklich, dass er Timotheus in Ephesus gelassen habe, um einigen, die Falsches lehren, entgegenzutreten. Und diese Irrlehrer kommen offensichtlich aus der Gemeinde, haben schon eine erhebliche Anhängerschaft gefunden. Und die Irrlehre bezieht sich explizit auf Mythen, auf endlose Geschlechtsregister, wie Paulus sagt, und eine bestimmte Form der Gesetzesauslegung. Es hilft, glaube ich, nichts, wenn ich die Bibelstellen jetzt alle aufsage, wo das steht. Ihr könnt sie gerne haben, wenn es euch interessiert. So, und diese Irrlehrer behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Finden Sie im 2. Timotheusbrief. Man solle nicht heiraten und man solle bestimmte Speisen meiden. Also es handelt sich um eine Abwertung der Schöpfung, der Geschöpflichkeit. Und diese Lehren bezeichnet Paulus als leeres Gerede, als gottloses Geschwätz. Erstes Argument, es gibt diese Lehren. Zweites Argument, an verschiedenen Stellen wird deutlich, dass die Irrlehrer einen beträchtlichen Einfluss unter den Frauen hatten, besonders unter jungen Witwen. Im 2. Timotheusbrief 3, Verse 6 und 7, gewisse Frauen, die immer da lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So stuft Paulus das ein. Oder 1. Timotheus 5, 13, da schreibt Paulus auch von den Frauen, daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Also zweites Argument, es gibt nicht nur die Irrlehre, sondern sie verfängt vor allen Dingen bei den Frauen der Gemeinde, die sie weitertragen. Drittes Argument, da sich die Gemeinde in Ephesus in verschiedenen Hausgemeinden traf, konnten sich diese falschen Lehren auch leicht ausbreiten. Und dass Paulus in einer solchen Situation Frauen die weitere Verbreitung ihrer Lehren untersagt, ist nachvollziehbar, ist folgerichtig. Aber in dem Sinne nicht zu verallgemeinern, dass das nun tatsächlich ein Lehrverbot nach sich zöge für Frauen aller Zeiten und aller Länder. So, das ist die erste Argumentationsweise zum Thema Irrlehre. Der zweite Themenkreis, die Frage nach dem Herrschen und dem Dienen. Wer sollte über wen herrschen oder nicht? Die Lehraufgabe hatte in der frühen Gemeinde und auch bis heute eine überragende Bedeutung. Es war wichtig, damals kaum zu überschätzen, denn es gab ja in dem Sinne noch keine Bibel. Also ja, zur Zeit der ersten Gemeinden gab es die Lehre der Apostel und derer, die sie von ihnen gelernt hatten. Also ein fertiges Bibelbuch gab es ja erst sehr viel später. Das heißt, die Verantwortung für die Lehre lag bei denen, die gelehrt haben. Und da konntest du schlecht herkommen und sagen, ja, aber weißt du, Paulus hat geschrieben und so. Nee. Also wenn du jemanden hattest im Gemeindevorstand, der da interessante Dinge verbreitete, dann war das erstmal so, es sei denn, du hattest irgendwo vielleicht einen klugen Kopf, der aufgestanden ist und gesagt hat, das glaube ich nicht. Das war ja auch in Ephesus das große Problem, dass sich so Sachen leicht durchsetzen. Bis hin zu endlosen Diskussionen über irgendwelche Auslegungen ganz vom Beginn der Welt. Und da sagt Paulus jetzt, Moment mal, ne, so geht das nicht. Da müsst ihr mal anhalten auf dem Weg. Das ist leeres Geschwätz, gottlos sogar, fährt schon schweres Geschütz auf. Also das Lehramt hatte eine große Bedeutung, vor allen Dingen, weil die Bibel im Zusammenhang ja noch gar nicht vorlag. Einzelne Schriften, Briefe sehen wir ja, die geschrieben wurden. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt diese Gemeinde zu der Zeit die Evangelien vorliegen hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Das können wir uns kaum vorstellen. Sonntags wird gepredigt auf Grundlage der Schrift, oder, Olli? Wie machst du das schon? Ja. Und wenn ihr sagt, das war jetzt völlig aus der Luft gegriffen, ja, dann hat der Olli ein Problem vermutlich, weil so. Das ging früher so einfach nicht. Also Lehren hatte eine große Bedeutung. So, und wer jetzt sagt, hier wird ein Lehrverbot für Frauen ausgesprochen, der sagt, es handelt sich hier auch um einen speziellen Lehrbegriff, den Paulus verwendet, der sich stark auf die Festlegung und öffentliche Weitergabe einer verbindlichen Richtschnur des Glaubens bezog. Also genau das, was ich jetzt beschrieben habe. Ja, zu sagen, das ist Grundlage, das ist christliche Lehre, das ist das Evangelium. Und darauf bezieht sich der Begriff. Und davon zu unterscheiden sind eher angewandte Formen der Lehre, beispielsweise wenn man jetzt zu Frauen spricht, zu Kindern spricht, im Privatunterricht spricht. Das sind ja auch Formen der Lehre, die auch Frauen ausdrücklich erlaubt sind, aber eben nicht diese systematische Betrachtung und Festlegung der Richtschnur des Glaubens. Wer sagt, nein, es handelt sich nicht um ein grundsätzliches Lehrverbot, der sagt, Lehren, also dieses Wort, was Paulus hier braucht, hat insgesamt in den Pastoralbriefen, also die 2. Timotheusbriefe und Titusbrief, unterschiedliche Bedeutungen. Grundlegende Lehraussagen, aber auch Aussagen über das rechte Verhalten, wie es dem Glauben entspricht. Es gibt Überschneidungen mit prophetischer Rede, ich hatte das eben angedeutet. Und gerade an der Stelle, wo ältere Frauen aufgefordert werden, die Jüngeren zu lehren, kommt das gleiche Wort vor. Also allein an der Wortbedeutung lässt sich diese Trennlinie nicht ziehen. So das Argument. Dann ein paar Gedanken zum Thema Herrschen. Also das sind ja die zwei Argumente, die kommen. Ne? Nicht lehren, nicht über den Mann herrschen. So, Pro-Leitungsverbot würde sagen, hier ist eine grundsätzliche Verkehrung angesprochen von Paulus. Laut Schöpfungsordnung und übrigens auch 1. Korinther 11 schreibt Paulus, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und auf der Linie ist er auch hier. Er würde ja sonst die Schöpfungsordnung auf den Kopf stellen, die er an anderer Stelle vertritt. Auch dazu, wer sagt, nein, das handelt sich nicht um ein grundsätzliches Leitungsverbot, der wird sagen, also es ist ja richtig, dass die Frau nicht über den Mann herrschen soll. Die Herrschaft von Frauen über Männer übrigens ist in der römisch-hellenistischen Literatur insgesamt ein negativ belegtes Thema. Ja, da hat keiner positive Gefühle, wenn das jemand sagt. Also damals. Heute? Also jetzt. Nur, man würde dann sagen, aber das Ganze hat mit Gemeindeleitung ja ohnehin nicht viel zu tun. Denn Leitung im neutestamentlichen Sinn bedeutet niemals Herrschaft. Weder von Frauen über Männer noch von Männern über Frauen. Also mit diesem Satz kontert Paulus die in der Gemeinde grassierende Irrlehre, ja, dass Frauen diese Bedeutung hätten, haben sollten, regelt aber nicht allgemeine Leitungsaufgaben, sondern es gibt da genau eine Frage, ja, und zu der nimmt er Stellung. Also es ist für Paulus wichtig, dass Frauen ihren Platz und in der Gemeinde und in der Gesellschaft so einnehmen, wie es als angemessen empfunden wird. Und wo eine Gemeinde die sozialen Verhältnisse zu überspringen versucht, da wendet sich Paulus dagegen, weil es in erster Linie ums Evangelium geht und nicht um soziale Revolution. Das sieht man auch bei anderen Themen. Beispielsweise bleibt Paulus, so kann man das vielleicht sagen, ja auch beim Thema Sklaverei hinter den Möglichkeiten zurück, die die Gemeinde Jesu da hätte. Ja, und sagt also, ihr Sklaven bleibt in eurem Stand. In der Gemeinde ist das was anderes, sagt er. Ja, da ist nicht Sklave noch Herr. Aber in eurem Betrieb, da ist es, wie es ist. So. Und wir würden heute sagen, ja, aber das Evangelium zieht uns woanders hin, oder? Ja, ich glaube, man findet nicht mehr viele Christen, die Sklaverei befürworten würden. Aber Paulus bleibt da bewusst hinter zurück und sagt, da ist eine Grenze erreicht, weil wir ansonsten, wir verlieren den Fokus, um was es geht. Das Evangelium wird nur noch identifiziert werden mit sozialer Revolution. Das wäre das damals gewesen. Also ein römisches Reich, in dem die Sklaven einen Aufstand machen. Es gibt Filme dazu. Ja. Paulus hat gesagt, das ist nicht unsere Mission. So, insofern bleibt er auch an anderen Stellen hinter dem zurück, was von der christlichen Lehre aus möglich wäre. Das ist die Argumentationsweise. Jetzt nochmal genau hingeschaut auf diese Verse. Das ist ja genau die Frage, führt Paulus da eine Schöpfungsordnung an, die grundsätzlich Beachtung finden muss? So, und wir haben da quasi ein Argument, was überkreuzt wird. Er sagt, Frauen sollen nicht lehren. Die Begründung ist, Die Frau wurde verführt. Dann sagt er, die Frau soll nicht herrschen. Begründung, der Mann wurde zuerst geschaffen. Das ist nur in der Reihenfolge umgedreht. Also man muss es sich mal aufmalen, also ihr versteht das auch so, aber jetzt habt ihr es mal als Gemälde, fand ich jetzt toll. Also, was ergibt sich daraus? Das ist die große Frage. Wer sagt, ja genau, da haben wir jetzt doch dann endgültig das Lehr- und Leitungsverbot für Frauen. Der würde sagen, dass Frauen nicht lehren und nicht herrschen sollen, wird bei Paulus eben nicht situativ, sondern grundsätzlich begründet, von der Schöpfung her und vom Sündenfall her. Dabei wird nicht genau genannt, was es denn ist, das Frauen an dieser Stelle einschränkt. Also Paulus sagt nicht, weil Frauen so und so sind. Das macht er nicht. Also auf den Pfad begibt er sich auch nicht. Das wäre in der Umwelt denkbar gewesen. Ne, schwaches Geschlecht und so, ich muss nicht wiederholen. Also es gibt keine ausführliche Erklärung dazu. Es wird nur grundsätzlich mit der Schöpfungsordnung begründet, ist also damit inhaltlich nicht mehr hinterfragbar, weil so dahinter kommt kein Argument mehr, ja, wenn es Schöpfungsordnung ist. Zweites Argument, gemeint ist ja hier auch lediglich eine unterschiedliche Funktion, die Frauen und Männern seit der Schöpfung zukommt, keine unterschiedliche Wertigkeit. Also daran hält man fest, auch zu sagen, ja, gut, also das würde ja auch allem widersprechen, was Jesus gebracht hat. Ja, nein, gleicher Wert für alle, verschiedene Rollen. Drittes Argument, es handelt sich um einen Wesenskonflikt, also er wird quasi die Identität von Frau und Mann angesprochen, so das Argument, jetzt, ob das Paulus ist, wäre zu fragen, es handelt sich um einen Wesenskonflikt, der nicht unmittelbar sichtbar sein muss, um wahr zu sein. Also man könnte ja jetzt auch ein bisschen deskriptiv vorgehen und sagen, wo sehen wir das Ganze denn? Ja, wo wäre das denn nachweisbar? Da würde die Argumentation aber so verlaufen, zu sagen, ja, das muss man auch nicht zu jeder Zeit sehen und trotzdem kann es eine Lebensordnung Gottes sein. Also Peter Brunner zum Beispiel 1962, sehr wahrscheinlich wird die Kombination von Frau und Hirtenamt, also Lehre und Leitung, Hirtenamt, sehr wahrscheinlich wird die Kombination von Frau und Hirtenamt in der Regel auf lange Zeit von den besten Erfolgen und den schönsten Früchten begleitet sein. Allerdings wird einmal der Tag kommen, an dem dieser in den verborgenen Tiefen des kreatürlichen Seins sich vollziehende Konflikt seine große Gewalt auch im Bereich feststellbarer Symptome manifestieren wird. Klar, oder? Okay, das Argument heißt, auch wenn man erstmal nichts sieht, das dicke Ende kommt nach. Ja, also kurz gemacht. Man muss nicht zu jeder Zeit das quasi auffinden können. Vielleicht läuft es auch erstmal eine ganze Weile richtig gut, aber irgendwann wird man merken, das ging gegen die Natur, die Gott geschaffen hat, und dann rumpft es halt richtig. So, das ist das Argument, was mit einem möglicherweise unsichtbarer Wesenskonflikt gemeint ist. So, wir wechseln auf grün. Die Argumente, die Paulus hier bringt, wird auf der Seite gesagt, sind nicht so absolut, wie man meinen könnte. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Mann ist zuerst geschaffen. Da wendet Paulus eine rabbinische Auslegungsregel an, nach der der oder dasjenige den Vorrang hat, das zuerst war. So, und im Zusammenhang mit der Situation in Ephesus macht das auch Sinn, denn hier versuchten die Frauen ja gerade das Gegenteil hinzukriegen, ne? Die Frau über den Mann zu stellen. In der Schöpfungsgeschichte selbst wird aber keine Rangordnung sichtbar oder erkennbar. Also in Genesis 1 wird sogar der Mensch zum Schluss geschaffen, also der Mensch als Ganzer. Das sagt dann aber auch nichts über die Stellung von Mensch und Tier beispielsweise aus. Also wäre das ein absolutes Wort, dann könnte Paulus im Korintherbrief Kapitel 11 wiederum schlecht sagen, vor dem Herrn gibt es jedoch die Frau nicht ohne den Mann und den Mann nicht ohne die Frau. Kennt ihr vielleicht die Stelle? Das ist die Kopftuchpassage. Das ist gemein, das sozusagen. Da stehen noch viele andere Sachen drin. So, zwar wurde die Frau aus dem Mann geschaffen, aber der Mann wird von der Frau geboren. Und beide kommen aus Gott, der alles erschaffen hat. Also da betont er das. Ja, die Gleichheit und im Grunde, einer ist nicht ohne den anderen. Das ist ein anderer Blickwinkel auf die Schöpfung. ein anderer Aspekt, den er da hervorholt und betont. Je nachdem, in welcher Situation er spricht, was die Frage ist, ja, worum es geht. So, also das Argument wäre, es gibt keinen grundsätzlichen Vorrang, der sich aus der Geschöpfungsgeschichte ableiten lässt. Es ist mehr, dass Paulus die Leute, die Irrlehrer in Ephesus, mit den eigenen Waffen schlägt an der Stelle. Das Zweite, das hatte ich auch schon mit verfrühstückt quasi, kein Vorrang nach 1. Korinther 11, genau. Und dann das andere Argument, das zweite Argument, die Frau wurde verführt und nicht der Mann. Das war eine verbreitete jüdische Auslegungstradition, zu dem hatte ich anfangs schon ein bisschen was gesagt. Findet sich sonst in der Bibel nicht. Also das wäre jetzt quasi die einzige Stelle, in der das so zugeordnet würde. In Genesis 3, also 1. Mose 3, macht Gott auch Mann und Frau gleichermaßen verantwortlich. Ja, da kriegt die Frau nicht quasi extra einen Vorwurf. Noch deutlicher in Römer 5 markiert Paulus gerade den Adam als Vertreter der sündigen Menschheit, ja, in Gegenüberstellung zu Christus. So, und markiert die Verantwortung, die Adam gehabt hat. An der Stelle hätte es auch nicht so viel Sinn gemacht, von Eva zu sprechen, im Timotheusbrief aber schon, weil hier ja die Verantwortung der Frau gerade das Thema war. Also man könnte argumentieren und sagen, je nach Anliegen kann Paulus verschiedene Aspekte der Schöpfungsberichte zitieren, ohne dass er jeweils eine ewige Ordnung daraus machen würde, sondern er reagiert aufs Thema. Ja, und zäunt auch quasi damit Fehlentwicklungen ein. Der Zielpunkt ist dann übrigens Vers 15, das wird oft vergessen. Also bei der ganzen Diskutiererei darum wird oft vergessen, wo er eigentlich hin will. Ja, und Vers 15 sagt er, sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. So, da könnte man auch noch mal länger drüber sprechen, würde ich sagen. Was Paulus sagen will ist, also eine Frau muss nicht ihre soziale Rolle verlassen, um gerettet zu werden. Sie muss keine andere werden. Sie muss nicht aus dem sozialen Gefüge ausbrechen, so wie das einige offenbar taten, um sich damit in die Gemeinde einzubringen und einen Stand zu erarbeiten, den sie sonst in der Gesellschaft nicht hätte. Das ist nicht der Weg zum Heil, sondern das Leben als Mutter, das Leben in der Familie hat einen hohen Wert und übertriebene emanzipatorische Bestrebungen, die auch in der Gesellschaft nicht verstanden worden wären, in Klammern, die hätten niemandem genützt. So, da will er hin, das ist sein Zielpunkt. Jetzt sind wir gleich gelandet, eine kleine Runde noch und dann brauchen wir alle eine Pause, glaube ich. Galater 3, 28. Ohne den geht's nicht. Auch wieder Paulus. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ist ein wichtiger Vers zum Thema. Es wird euch nicht überraschen, dass er unterschiedlich gedeutet wird. Denn wer sagt, man kann nach dem Neuen Testament kein Hirtenamt für Frauen erkennen. Der sagt auch an dieser Stelle, also es geht hier ja darum zu zeigen, dass die Erlösung für alle gilt, das Heil. Ja, alle sind gleichermaßen eingeladen und vor die Wahl gestellt, Gericht oder Erlösung, Christus oder nicht. So, darum geht's. Wer sagt, ein Hirtenamt für Frauen ist eigentlich durchweg denkbar, der wird auch zu diesem Vers sagen, also dieser Vers spricht nicht nur das Verhältnis des Menschen zu Gott an, also die Heilsfrage, sondern auch das Miteinander in der Gemeinde. Gerade deswegen werden ja diese verschiedenen komplementären und aufeinandertreffenden Gruppen benannt. Dass alle Menschen gerettet werden können, ist nicht die Frage, sondern wie kann man in einer Gemeinde mit so großen Unterschieden leben? So, und wenn ihr denkt, dass unsere Gemeinden bunt sind, dann müssten wir mal zusammen in den antiken Raum damals reisen und uns das angucken. Ja, Gemeinden von Judenchristen und Heidenchristen. Bevor Gemeinde war, haben die ja nicht mal miteinander gegessen. Ja, So, Männer und Frauen, ne, brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Ja, oder Sklaven und ihre Herren. Also wäre das möglich gewesen, dass ein Sklave in der Gemeindeleitung wird, der tagsüber Befehle empfängt? Ja, das waren mal Fragen. Ja. So, und dann sagt Paulus also, ihr Lieben, kein Vorrang der Juden vor den Heiden, kein Vorrang der Herren vor den Sklaven und kein Vorrang der Männer vor den Frauen. Mag es auch im weltlichen Leben so sein, aber nicht in der Gemeinde. So, also er sagt, das sind keine Kategorien der Über- und Unterordnung mehr. Das wäre das grüne Argument. Das wäre der grüne Gedankengang. Ich will nur abschließend vielleicht nochmal sagen, es gibt bei dem Thema tatsächlich zwei Abkürzungen, die man möglichst vermeiden sollte, glaube ich, als Gemeinde, aber auch persönlich. Die gibt es aber bei anderen Themen auch. Die erste Abkürzung wäre die zu sagen, also die Bibel ist ein Buch aus einer bestimmten Zeit, deswegen können wir das alles nicht mehr eins zu eins so denken und umsetzen. So ein bisschen das, was Stefan angedeutet hat. Wenn das das Argument ist, dann ist es ein schlechtes. Ja, das wäre eine Abkürzung, ich halte sie für nicht zulässig, weil dann kann man nicht mehr sagen, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Bibel gebaut wird. Die andere Abkürzung ist aber genauso unzulässig, nämlich zu sagen, wir kopieren einfach alles, was wir in der Bibel finden und machen es genauso. Das ist auch eine Abkürzung, weil man dabei verkennt, die Bibel hat aber auch situationsbezogene Aussagen. Ja, also wenn Jesus zum reichen Jüngling sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast, ja, und gib dein Geld den Armen und dann folge mir nach. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir bereit sind, das zu kopieren. Ja, oder das ist jetzt schon was Großes. Ne? Die Sache mit dem Bruderkuss ist ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr das regelmäßig gemacht habt vor Corona. Ja, oder wenn Paulus schreibt, bring mir meinen Mantel mit aus Tarsus. Also man könnte natürlich manches erzählen aus der Bibel, was deutlich macht, ist, es findet natürlich trotzdem auch situationsbezogene Rede statt. Deswegen wäre es eine Abkürzung zu sagen, lass uns einfach alles nachmachen und dann ist gut. Mal abgesehen davon, dass die Gemeinden auch sehr unterschiedlich waren im Neuen Testament und nicht alles für jede Gemeinde zu jeder Zeit gepasst hätte. So. Also ein bisschen mehr Mühe ist erforderlich als diese zwei Abkürzungen. Und was ich gehofft habe zu zeigen, ist heute Abend, dass diese beiden Wege, beides Wege sind, die die Schrift ernst nehmen. Ja, also die einen, die sagen, wir haben hier eine Schöpfungsordnung vor uns, ja, und die sagt so und so, und im Grunde liegt die Beweislast bei denen, die es anders machen wollen. So, das wäre die eine Richtung, und die anderen würden sagen, hab ich ja vorgeführt, ja, im ersten Timotheusbrief gibt es in diesem Sinne, ist keine Schöpfungsordnung angesprochen, sondern es gilt durchgängig das Prinzip des Neuen Testaments von Begabung und Berufung. Und jeder, der das einschränken möchte, hat die Beweislast. So, beide nehmen die Schrift ernst und speisen ihre Argumente aus der Schrift. Das kann noch ein bisschen am Weltbild rütteln, wenn wir sagen, das muss aber doch irgendwie eindeutig sein. Und je nachdem, welche Meinung man hat, würde man auch sagen, man neigt mehr der einen oder der anderen Fassung zu. Was ich nur abschließend sagen will, ist, verdächtigt euch nicht gegenseitig quasi der Untreue der Schrift gegenüber. Weil das führt zu nichts. Dafür ist das Thema auch nicht geeignet. Also das Thema ist nicht wirklich spaltungstauglich. Ich hoffe, dass ihr das gemerkt habt. Es gibt andere Themen, dafür lohnt sich's, den Bekenntnisfall auszurufen. Das ist kein wirklich spaltungstaugliches Thema, wenn es denn eins gibt. Und deswegen würde ich euch nur ermutigen, also nicht zu sagen, wenn das nicht so und so ausgeht, dann ist das nicht mehr meine Heimat. Das kann man auf beiden Seiten sagen. Ne? Wenn das in Zukunft möglich ist, ist das nicht mehr meine Gemeinde. Wenn das nicht möglich ist, ist das nicht mehr meine Gemeinde. Das wäre die Verdächtigung, dass es die anderen jeweils nicht ernst meinen mit der Bibel. Und das funktioniert bei dem Thema nicht. Das würde ich nur sagen zum Schluss. Am Ende werdet ihr entscheiden müssen, das hat Stefan schon gesagt. Und ich ermutige euch sehr, das mit kühlem Kopf zu tun und eine Entscheidung zu treffen, die ihr dann miteinander tragt. Das ist manchmal so im Leben, dass das nicht einstimmig wird. Aber ich bin sicher, es wird jedenfalls keine Entscheidung sein, die von Untreue zur Schrift geprägt ist. Das geht bei dem Thema nicht gut. Das war's.